Defense.
Der gegründete Staat ist Republik Natalia genannt worden. Er hat sich eine eigene Fahne gegeben mit den Farben von Holland. Es ist eine streng demokratische Verfassung entworfen worden. Höchstes Staatsorgan ist ein Volksrat geworden, der aus 24 Mitgliedern bestanden hat. Das Staatsorgan hat jedes Vierteljahr einen neuen Exekutivrat mit dem Präsidenten als Staatsoberhaupt gewählt. Die Vortrecker haben ihre Republik als eine geschlossene Gesellschaft betrachtet. Nur Bauern, das heisst Holländisch-Südafrikaner, die in der Kapkolonie geboren worden sind, haben als Vollbürger gegolten. Andere Weisse konnten das Bürgerrecht beantragen, wenn sie ein Jahr im Land gelebt und sich ordentlich aufgeführt haben. Nur Bürger durften Land und Häuser besitzen. Da haben die Afrikaner zum ersten Mal die Grundsätze der Apartheid praktiziert. In ihrer neu gegründeten Republik sind die von den Holländern aufgehobenen Hottentotten Gesetz wieder aufgehoben worden. Jeder Eingeborene musste eine Erkennungsmarke am Hals tragen. Auf der einen Seite ist der Name des Schwarzen, auf der anderen der Name von seinem Herr eingraviert worden. Wer mehr als 2 Stunden von seinem Arbeitsort gefunden worden ist, hat man als Vagabund verhaftet. In der neuen Republik haben sie neben den Weissen und ihren schwarzen Leibeigenen noch etwa 10-mal so viele schwarze Eingeborene gelebt. Das Problem, das mit dem Ideal einer weißen Republik nicht in Einklang hat gebracht werden konnte, haben die Bauern mit Deportation gelöst. Als Umsiedlungsort war von den Weissen ein Landstrich im Süden der Republik vorgesehen. Doch jetzt haben sich die Engländer wieder eingeschaltet. Der vorgesehene Landstrich war nämlich auch schon besiedelt und die Briten haben befürchtet, dass die dort angesiedelten Stämme vertrieben würden. Die Engländer haben zudem die Bauern immer noch als Untertanen der britischen Krone betrachtet. Die Vortrecker haben auf eine englische Note mit einer Erklärung reagiert, dass sie bereit sind, ihre Interessen zu verteidigen und notfalls auch dafür zu sterben. So ist es zum ersten Mal zu einem Krieg gekommen zwischen Bauern und den Engländern. Die kleine britische Truppe hat aber eine empfindliche Schlappe erlitten. Aber es ist nicht gelungen, die Engländer zu bezwingen. Die sind durch frische Truppen ersetzt worden und jetzt ist der bauerische Widerstand rasch zusammengebrochen. Der Generalleutnant Pretorius hat am 15. Juli 1842 kapituliert. Der englische Feldzug war für die Afrikaner eine dramatische Erfahrung und hat zur Zerstörung der ersten Burischen Republik geführt. England hat dann den Bauern aber einen ehrenvollen Frieden angeboten. Es hat ihnen Waffen gelassen und ihnen die Autonomie unter britischer Oberhoheit gewährt. Vorausgesetzt, dass sie die folgenden 3 Bedingungen akzeptieren dürfen.
Erstens, vor dem Gesetz gibt es keinen Unterschied,
und keine Benachteiligung aufgrund der Hautfarbe, der Herkunft, der Sprache oder des Glaubens. Zweitens, gegen die Eingeborenen, die außerhalb der Kapkolonie leben, werden keine Aggressionen, unter welchem Vorwand und von wem auch immer, geduldet. Drittens, Sklaverei, in welcher Form auch immer, ist ungesetzlich.
Schlussendlich haben die Bauern 1843 widerwillig unterzeichnet. Das ist auch das Ende der burischen Siedlung in diesem Teil von Südafrika gewesen. Sie haben sich den Engländern nicht unterwerfen, weil eine Gesellschaft, wo Schwarze und Weiße gleich sind, für sie nicht annehmbar war. Sie haben wieder ihr Hab und Gut gepackt und sind zurück in den Norden getreckt, ins karge Hochland jenseits der Drakensberg. Den abziehenden Bauern sind dann britische Siedler gefolgt und 1856 hat Londons Gebiet zur selbstständigen Kolonie erklärt. Heute ist Durban, das alte Port Natal, der grösste Hafen von Südafrika. Niemand ist heute Südafrika weniger bauerisch als in diesem Gebiet. Für die Bauern ist es ein verlorenes Paradies geblieben. Sie haben es nicht zurückgelassen und wieder von vorne angefangen. Yeah, now, sometimes distance brings misunderstanding. Zur Zeit der ersten Bauernrepublik Natalia sind dann die Umrisse von einer zweiten Bauernrepublik entstanden. Weil eine Gruppe von Bauern ist ja nicht nach Natalia gezogen, sondern hat sich auf beiden Seiten vom Waal angesiedelt. Im Laufe der Jahre sind ihnen mehr und mehr Bauern aus der Kapkolonie gefolgt, sodass mit der Zeit über 10'000 Siedler dort versammelt waren. Nach dem Zusammenbruch von Natal sind dann auch noch die Siedler dazugekommen. Aber die Engländer sind den Bauern gefolgt und haben das Gebiet zwischen Oranje und dem Waal annektiert. Ihre Begründung war, dass sie den Eingeborenen vor den künftigen Aggressionen schützen wollen und jene Untertanen der Königin, die das Land von ihren Vorvätern verlassen haben, unter Gesetz und Befehl von ihrer Majestät bringen wollen. Die Bauern waren dadurch äußerst verbittert und der Praetorius hat angefangen, den Widerstand zu organisieren. Er hat 1'000 Reiter zusammengezogen und ist zum zweiten Mal gegen England ins Feld gezogen. Aber es hat bereits Bauern gegeben, die sich mit der Oberherrschaft der Briten abgefunden haben. Der Praetorius hat mit Strafen gedroht und hat denen ihr Land konfisziert. Nachdem der Praetorius die Stadt Bloemfontein besetzt hatte, haben die Engländer ihrerseits gekontert und sind mit einer 800 Mann starken Truppe gegen Bloemfontein gezogen. Da haben sich auch burische Freiwillige angeschlossen, die nämlich vom Praetorius vertrieben worden sind. Da ist auch zum ersten Mal eine eigentliche Spaltung im Lager der Bauern zutage getreten. Der Praetorius ist in der Folge der Briten geschlagen worden und musste fliehen. Ein Umschwung in der britischen Politik hat aber plötzlich wieder einen Wechsel geschafft. In London haben sich nämlich die Liberalen gegen die Expansionisten durchgesetzt. 1852 hat dann die britische Regierung den Bauern in Transvaal die Unabhängigkeit garantiert. 2 Jahre später haben sich die Briten dann aus dem Gebiet zwischen Oranje und dem Waal zurückgezogen und so ist der Oranje-Freistaat entstanden. Somit haben die Bauern plötzlich 2 unabhängige Republiken besessen. Doch der Zusammenschluss von diesen beiden Staaten ist ihnen nie gelungen. Ihre Eigenbrötlerei als Folge der jahrelangen Isolierung war stärker als die politische Einsicht. Auch haben sie sich nur schwer an eine zentrale Regierung gewöhnen. Als Transvaal 1852 unabhängig geworden ist, hat es dort nicht einmal eine Regierung gegeben. Vielmehr haben 4 Generalkommandanten Sagen gehabt. Die waren aber zerstritten und somit ist das Ganze in 3 Teile zerfallen. Erst 1860 haben sie sich wieder zusammengeschlossen. Trotzdem ist Transvaal zur eigentlichen Kernzelle des heutigen Südafrika geworden. Es war das Preußen der Bauern. 1858 hat sich dann der Jungstaat offiziell Südafrikanische Republik genannt. Erster Präsident ist der Martinus Praetorius, der Sohn vom Vortreckenführer geworden. Der hat dann auch die Hauptstadt gegründet, 100 Kilometer nördlich vom Waal, und er hat sie nach dem Vater Pretoria genannt. Dort hat der Volksrat die Verfassung verabschiedet von der Republik. In dieser Verfassung ist die Ungleichheit der Rassen ausdrücklich festgehalten worden. Nicht einmal die Hottentotten und die Mischlinge, die ja die Bauern schon seit Generationen als Hausklaven begleitet haben, haben irgendwelche Bürgerrechte erhalten. Der Artikel 9 hat gelautet:
Das Volk wünscht, dass keine Gleichheit zwischen farbigen Menschen und weißen Einwohnern gestattet wird, weder in der Kirche noch im Staat.
Mit Chile war die niederdeutsch reformierte Chile gemeint, die kalvinistische Staatskille der Bauern. Nur Mitglieder von diesem Glaubensbekenntnis durften am Volksrat angehören. Katholiken haben als subversiv gegolten, vor allem auch wegen der Missionar, und haben nicht einmal ein Wohnrecht in der Republik gehabt. Zur Zeit der Staatsgründung haben in Transvaal etwa 25'000 Weisse und etwa 10-mal so viele Schwarze gelebt. Trotzdem haben sich Bauern wieder dran gemacht, ihre altvertraute Sklavenordnung wiederherzustellen. Das ist den englischen Missionar aber sehr grotesk vorgekommen, umso mehr in Europa die These von der Gleichheit von allen vor dem Gesetz, dem aufgeklärten Bürgertum zum Allgemeingut geworden ist. Auch die ersten Gewerkschaftsbewegungen sind dort, also in Europa, entstanden und die Theorien der frühen Sozialisten sind auch bereits diskutiert worden. In der Folge sind die schwarzen Stämme brutal niedergemacht oder unterworfen worden. Der Bedarf an Sklaven war enorm. Kinderraub war an der Tagesordnung. Das hat die Engländer veranlasst, einmal mit der Kündigung vom Unabhängigkeitsvertrags zu drohen. Nach weiteren Vernichtungsversuchen von eingeborenen Stämmen haben dann die Engländer den Oranienfreistaat zu einem neuen Grenzvertrag gezwungen. Und sie haben damit einen grossen Teil von ihren Eroberungen wieder zurückgeben. So ist es gekommen, dass Basutoland die folgenden 100 Jahre unversehrt überstanden hat und heute als unabhängiger Staat, als Lesotho, mitten in Südafrika ist. Während Bauern in ihrer neu gegründeten Republik das weisse Herrenrecht und die Rassendiskriminierung verfassungsmässig verankert haben, ist im Kapland die entgegengesetzte Entwicklung verlaufen. 1854 hat London der Kolonie die Selbstverwaltung übertragen durch ein eigenes Parlament und hat ihnen und allen Einwohnern ohne Unterschied von der Hautfarbe das volle Bürgerrecht gewährt. Somit sind die beiden weissen Gruppen in Südafrika immer weiter auseinandergedriftet. Dort hat wohl niemand gedacht, dass die Bauern die besseren Zukunftsaussichten haben werden. Denn die Engländer hatten mehr Einwohner, die bessere Lage, die freie Gesellschaft, die bessere Verwaltung und auch die zivilisierteren Leute. Auf der anderen Seite die Bauern ohne Zugang zur expandierenden Weltwirtschaft, ohne Zugang zum Meer, ohne Infrastruktur. Sie hatten kleine Hütten mit Lehmfußböden und Strohdächer ohne Fenster. Es hat keine Strassen gegeben und keine einzige Brücke im ganzen Land. Das einzige Transportmittel war der südafrikanische Ochsenkarre. Es war auch wenig Geld im Umlauf und der Handel hat sich vorwiegend auf Tauschbasis bewegt. Doch plötzlich sind die Bauern aus ihrem Hirtendasein gerissen worden. In den öden Steppen, die sie erobert haben, sind die grössten Diamanten- und Goldvorkommen der Welt entdeckt worden.
Doesn't mean that you've got to hate them. It doesn't mean you got to fight. It doesn't make it alright. Doesn't make it alright. It's the worst excuse in the world. And if it doesn't make it alright,
der erste Fund von Diamanten in Südafrika gibt es verschiedene Versionen. Die zuverlässigste Darstellung stammt vom damaligen Distriktchef von Hope Town, einem Grenzbezirk von der britischen Kapkolonie am Oranienfluss. Er berichtet:
Der erste Diamant wurde durch puren Zufall entdeckt, und zwar 1867. Er war lange Zeit von einem Kind einer Familie als Spielzeug benutzt worden. Erst als ein anderer burischer Farmer auf Besuch kam und der Stein seine Aufmerksamkeit erregte, kam alles ins Rollen. Er bekam den Stein geschenkt und später ließ er diesen begutachten. Ein Spezialist erklärte den Stein als einen veritablen Diamanten.
Er hat 21 Karat gewogen und ist Eureka getauft worden und für 10'000 Goldmark an den Gouverneur der Kapkolonie verkauft worden. Aber jetzt hat ein neues Kapitel von britischer Machtpolitik angefangen. Die liberale Kolonialmacht England, die ihre Grenzen in Südafrika bisher nur zögernd erweitert hatte, ist beutegierig, grausam und auch vollkommen skrupellos geworden. Jetzt war den Engländern kein Trick zu billig, um die neu entdeckten Reichtümer in ihre Hand überzukommen. Nach weiteren Funden haben dann Glücksreiter und Desperados aus aller Welt ihre Zelte am Oranje aufgeschlagen. Es hat sich aber herausgestellt, dass die ergiebigsten Funde auf der anderen Seite der Grenze gelegen sind. 1870 ist dort ein Diamantlager entdeckt worden, das alle vorhergehenden übertroffen hat. Das war auf der Farm der Gebrüder De Beer. Die Brüder haben ihr Land an die Gräber verkauft. Heute erinnert nur noch der Name vom grössten Diamantenkonzern der Welt an die Vorbesitzer von diesem Stück Land. Die Landschaft hat sich dort in eine regelrechte Kraterlandschaft verwandelt und je tiefer das gegraben worden ist, desto mehr Diamanten sind gefunden worden. Mit den Jahren ist dort das grösste Loch der Welt, das je von Menschenhand ausgehoben worden ist, sogenannte Big Hole, entstanden. Noch heute kann man das Monument der Geldgier besichtigen. Die politische Zugehörigkeit dieses Gebiets war umstritten. Klar war nur, dass es nicht zur Kapkolonie gehört hat. Es hat das Recht vom Stärkeren gegolten. Als Bauernregierung, die auch Anspruch aufs Gebiet erhoben hat, ihre Autorität durchzusetzen versucht hat, haben Digger, die Gräber, wo die meisten britischen Staatsbürger waren, eine eigene Republik ausgerufen und haben England um Schutz gebeten. London hat sich da natürlich nicht zweimal bitten lassen und hat das ganze Diamantengebiet annektiert. Am 4. November 1871 ist dann der Union Jack, die englische Fahne, gehisst worden und die Zeltstadt hat zu Ehren vom britischen Kolonialminister den Namen Kimberley bekommen. Siehe, die Stadt ist zum grössten Diamantenzentrum der Welt geworden. Später hat dann England seine Aufmerksamkeit der Zweiten Bauernrepublik zugewendet. In Transvaal, der Südafrikanischen Republik, sind grosse Goldvorkommen entdeckt worden. Aber die Bauernrepublik war bankrott. In 25 Jahren politischer Unabhängigkeit haben die Bauern nicht geschafft, eine ordentliche Verwaltung aufzubauen. Niemand hat Steuern gezahlt und eines Tages hat der Volksrat entdeckt, dass der Schatzmeister gar keine Bücher geführt hat. In der Staatskasse haben sich noch 20 Goldmark befunden. Der Postminister hat von dort an sein Gehalt nur noch in Briefmarken ausgezahlt bekommen und die niedrigen Beamten konnten überhaupt nicht mehr gezahlt werden. Auch ein Feldzug gegen die aufständischen Kaffern im Norden ist erfolglos geblieben und schlussendlich hat die Republik den Bürgerkrieg gedroht. Als englische Händler und Digger nach bewährtem Muster Großbritannien um Schutz ersucht haben, hat England 1877 kurzerhand die Annektierung von Transvaal verkündet. Die Bauernrepublik ist wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Die stillschweigende Zustimmung der Bauern haben sich die Engländer mit der Garantie erkauft, dass das baurische Rassensystem aufrecht erhalten werde. In der Proklamation der britischen Machtübernahme hat es geheissen:
Für Weiße und Farbige gilt